Ein weiterer PR-Gag und auch eine Schwäche in der Gentechnik-Kritik. Jahrelang war die Agro-Gentechnik verbunden mit einem Begriff, der so quasi das Böse schlechthin darstellte. Und das war der Begriff Monsanto. Immer wenn es Monsanto hieß, war allen klar, hier ist was richtig Schlimmes am Start. Und wenn Arte einen Fernsehabend machte zum Thema Monsanto, haben sie jedes Mal einen neuen Einschaltquotenrekord gebracht. Viele Sachen über Monsanto, zum Beispiel dieser Film mit Gift und Gen, den finde ich super, der Film ist gut. Aber was wäre passiert, wenn der Film KWS gehießen hätte? Wahrscheinlich hätte keine Sau sich den angeguckt. Und diese seltsame Einteilung in diese böse US-Gentechnik im Vergleich zu der uninteressanten oder gar guten EU-Gentechnik, die hat teilweise absurde Formen angenommen. Also mal so ein ganz absurdes Ereignis. Sigmar Gabriel, mag vielleicht noch jemand irgendjemand kennen. Der war mal Umweltminister in diesem seltsamen Land hier. Und hat im Februar dieses Jahres auf EU-Ebene an einer Abstimmung teilgenommen, ob die Nationalstaaten eine Ausnahmegenehmigung machen können und MON 810, diesen kommerziell zugelassenen Mais, der Firma Monsanto zu verbieten. Da hat er dann, was Deutschland selten macht, dafür gestimmt, dass man Ausnahmen machen kann. Und dann ist er gefragt worden, warum hat er das denn gemacht? Und ich kann mich noch an seinen Satz erinnern, was er dann gesagt hat. Er kann den Nutzwert der Produkte von Monsanto nicht erkennen. Soweit so gut, gehe ich ja mit dem Satz erstmal so. Also ich kann schon erkennen, was der Nutzwert für die ist, aber so ein gesellschaftlicher Nutzwert ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Soweit so gut. Wenige Tage später besucht Sigmar Gabriel in seinem Heimatland, der kommt ja aus Niedersachsen, eine Firma. Er geht nach Einbeck und besucht die Firma KWS, einer der drei großen deutschen Gentechnikkonzerne. Läuft da durch deren Gewächshäuser und haut dann den Satz dort raus, diese Pflanzen seien total nützlich gegen den Hunger in der Welt. Und dann macht er ganz sauber einen Vergleich zwischen der guten deutschen oder EU-Gentechnik und der schlechten US-amerikanischen Gentechnik auf. Und es kommt noch absurder. KWS macht bei seinen gentechnischen Veränderungen ausschließlich Joint Ventures mit Monsanto. Das heißt, Sigmar Gabriel hat exakt die gleiche Pflanze sogar gemeint, die er einmal als amerikanisch erkannte, dann war sie scheiße. Und dann hat dieselbe Pflanze, wenn sie deutsch ist, ist sie gut. Und hier hat, fand ich auch, die gentechnisch-kritische Bewegung erhebliche Fehler gemacht. Wer zum Beispiel diese Greenpeace-Karte kennt, da sind nur die amerikanischen Genfelder drauf. Also in Deutschland, ne? Also die Monsanto-Felder in Deutschland drauf. Die deutsche Gentechnik ist auf der Greenpeace-Karte nicht drauf. Das habe ich nie verstanden. So viel Spende haben die doch gar nicht von BASF-Mitarbeitern. Warum die das gemacht haben. Aber es war so. Wahrscheinlich konnte man einfach mit der Monsanto-Angst eine ganze Menge Spendengelder eintreiben. Was ich auch immer als Fehler verstanden habe, ist, das ist in Deutschland ganz, ganz krass, dass diese ganzen Umweltverbände und Demeter und wie sie alle heißen, einen unglaublichen Schwerpunkt an eine Politik am Ende der Produktionskette gesetzt haben. Also immer so ganz viel investiert, man soll die richtigen Sachen kaufen und dann geht es um die Etikettierung von gentechnikfreien Sachen. Wer diese Beispiele kennt mit dem LL 601 Reis oder mit der Leinsaat, hat eigentlich klar, so kann man Gentechnik gar nicht verhindern. Ich kann das kaufen bis zum Umfallen. Ich kann im Lotto gewinnen und die ganzen Bioladenregale leer kaufen. Immer schön etikettiert. Es wird da irgendwann drin sein. Bei einer dynamischen, von selbst ablaufenden Auskreuzung kann ich nicht durch ein Etikett am Ende der Produktionskette verhindern, dass das Zeug da reinkommt. Das ist ungefähr so schlau wie ein Schild in die Landschaft, wie hier bitte links vorbeifliegen. Es funktioniert so nicht. Aber da wurde eindeutig der Schwerpunkt drauf gesetzt. Und das hat möglicherweise den Eindruck geschaffen, man könnte sich da so seine Ökoinseln schaffen. Und dann dazu geführt, dass in dieser Illusion die Leute davon Abstand genommen haben, sich da zu kümmern, wo die Ausbreitung tatsächlich anfängt. An den Feldern ist der Widerstand dort, wo die Felder sind, die Haupthochburgen der deutschen Agro-Gentechnik, passiert fast nichts. Umweltverbände, Parteien, Biolandbauverbände, alles Fehlanzeige. Niemand ist dort irgendwie im Protest zu sehen. Ja, dann der letzte Grund, warum ich meine, dass die Agro-Gentechnik trotz der sehr niedrigen Zustimmungsquote in diesem Land sehr klar durchgesetzt wird, ist der Filz. Es gibt einen unglaublichen Filz zwischen Genehmigungsbehörden, Geldgebern, Konzernen. Und zwar so weit, dass es wirklich in den entscheidenden Etagen, in den Ministerien und überall Fachinstitutionen überhaupt niemanden mehr gibt, der neutral oder gentechnisch kritisch ist. Null. Komplett alles besetzt von Gentechnikbefürwortern. Und die sind unglaublich weit miteinander untereinander verbunden. Wenn man das versuchen wollte, in irgendwelche Darstellungen zu bringen, ist das ein vollkommen es geht überhaupt nicht. Also es gibt keine Chance, dieses vielfach Vernetzte in irgendeiner Weise darzustellen, weshalb ich das auch nicht weiter versuche. Aber erstmal klar machen will durch so eine komplizierte Versuch, dass ich jetzt eine Vereinfachung machen will, damit es überhaupt darstellbar wird. Ich werde auch Namen nennen und so weiter, aber ich will damit nicht ausdrücken, dass es so ist, dass es an konkreten Personen oder sowas hängt. Die sind dann letztlich doch austauschbar, aber sie sind natürlich trotzdem vorhanden. Und was ich jetzt machen will, ist halt deshalb konkrete Beispiele nennen, konkrete Beispiele für ein Brei, einen Nebel an verschiedensten Institutionen und Namen, die so scheinbar nebeneinander stehen, aber dann immer doch dieselben Personen sind oder irgendwie alles miteinander verwurstelt ist. Und damit man überhaupt einen Begriff sich machen kann, wer da eigentlich alles agiert, teile ich es zunächst einmal künstlich in vier Bereiche, die tatsächlich eng miteinander verwoben sind, aber jetzt erstmal zum Überblick schaffen. Wer ist da in der Agrogentechnik überhaupt aktiv? Das sind einerseits die Firmen, also irgendwelche, die damit Geld verdienen wollen. Die unterteile ich wieder in zwei. Das ist was in Mitteleuropa wichtig ist, weil das spezifisch ist. Es gibt einerseits die großen und bekannten Konzerne. Das sind gar nicht so viele weltweit. Und es fällt dann auf, dass relativ viel Deutsche darunter sind. Also diese drei gehören zu den ganz großen Global Playern, BASF, Bayer, KWS. Bei mir eigentlich ist aber auch gar nicht so überraschend, weil die Agrogentechnik ist methodisch keine Weiterentwicklung der Züchtung, sondern eine Abteilung der Chemieindustrie. Chemie war immer Deutschland weltführend, das ist der Welt noch nie gut bekommen. Aber die ganzen Spaltprodukte der IG Farben existieren natürlich weiterhin und sind sehr, sehr große Konzerne, Global Player, Firmen wie BASF und Bayer sind viel, viel größer als Monsanto. Und die wollen natürlich mitspielen auf dieser ganzen Ebene. Aber sie sind in Deutschland so gut wie gar nicht präsent in der grünen Gentechnik. Und das hat durchaus seine Gründe, nämlich, dass denen völlig klar ist, dass wir hier in einem Land sind, in dem das nicht gerade besonders beliebt ist, sondern dass sie sich mal ein bisschen zurückhalten müssen, damit sie ihr Firmenimage dann nicht so aufs Spiel setzen. Da gibt es zum Beispiel von 1997 ein Papier einer PR-Agentur im Auftrag von den Konzernen, Börsenmaßsteller heißt diese PR-Agentur. Und die hat ihnen richtig so Tipps gegeben, wie man das hier in Europa auf die Kette kriegen kann. Und hat ihnen zum Beispiel gesagt, also auf keinen Fall jemals die Behörden loben, dann fällt auf, dass wir mit denen so eng verflochten sind. Und am besten selber gar nicht aktiv werden, sondern mal dafür sorgen, dass so kleinere Firmen und andere da gegründet werden und die Arbeit machen lassen. Und so ist es dann auch gekommen. Und das hat dazu geführt, dass in Deutschland eine Vielzahl von Kleinstfirmen Bioparks macht, die deutschen Genfelder so anlegen. So, dass es also in den Firmen die großen und hier eine Reihe von kleinen gibt, die den Block der Firmen ausmachen. Zweiter Akteursbereich ist die sogenannte Forschung. Also irgendwelche wissenschaftlichen Klamotten, die halt Felder anlegen, Experimente irgendeiner Art machen. Das sind entweder diese Kleinstfirmen selbst auch wieder oder aber Universitäten. Und ich nenne das sogenannte Forschung, weil bei näherer Betrachtung auffällt, dass an den meisten Forschungsfeldern nichts geforscht wird. Die heißen zwar Forschungsfelder, aber wenn man hinguckt, scheint es um ganz andere Ziele zu gehen. In der Tat, die Mehrzahl der Forschungsfelder, die in Deutschland dieses Jahr da waren, hat gar keine Forschung stattgefunden. Es hat nie ein Wissenschaftler dieses Feld betreten im Laufe des Jahres. Bei der größten Zahl der übrigbleibenden hat andere Forschung stattgefunden als die angegebene, also keine Sicherheitsforschung. Es gibt nur ein einziges Feld, wo überhaupt die offiziell angegebene Forschung auch tatsächlich gemacht wird. Deshalb sogenannte Forschung. Dann haben wir als dritten Block die Behörden. Da ist es relativ übersichtlich. Wir haben eine einzige Behörde auf EU-Ebene, die ist zuständig für die kommerzielle Inverkehrsbringung von Pflanzen, also Pflanzen, die man dann überall anbauen kann. Das war in den letzten Jahren ausschließlich der MON 810 Mais. Der ist dieses Jahr verboten in Deutschland. Das heißt, es gibt gar keinen gerade kommerziell zugelassenen. Sie wird gerade im Moment gebuhlt, ob im nächsten Jahr die Amflora-Kartoffel von BASF kommerziell zugelassen wird. Das ist noch nicht endgültig entschieden, wird man sehen. Dafür wäre die europäische Behörde zuständig. Für alle anderen Felder, Einzelfallzulassung, ist eine bundesweite Behörde zuständig. Und wenn die dann ein Feld genehmigt hat, gibt es Kontrollbehörden, die sind auf Landesebene. Das sind also 16. Jedes Bundesland hat so seine Überwachungsstelle, die dafür zuständig ist, zu gucken, ob die Felder, die da angelegt worden sind, auch wirklich so gemacht werden, wie den Sicherheitsauflagen und so entsprechen. Und daneben gibt es staatliche Forschungsinstitute. Jedes Land und die Bundesregierung haben so Fachinstitute, die landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten. Und das ist sehr, sehr interessant, was da momentan passiert. Die werden gnadenlos umgebaut auf Agrogentechnik. Da können die, wir zählen alles Mögliche, aber da hinzugucken, gibt einen guten Blick darauf, was da tatsächlich passiert. Zum Beispiel, dass die bundesweite Fachanstalt für Landwirtschaft, die hieß bis vor kurzem noch Biologische Bundesanstalt für Landwirtschaft, BBA, komplett zerschlagen, in mehrere Teile zerlegt. Und der für Pflanzenbau zuständige Teil zum Beispiel heißt inzwischen Julius-Kühn-Institut. Und das ist sehr, sehr interessant. Hauptsitz war mal in Braunschweig, jetzt ist er in Quedlinburg. Und das kann man sehr gut sehen. In Quedlinburg wird das ganze Geld reingepackt und noch ein paar weitere Außenstellen. Und dort wird fast nur noch Agrogentechnik gemacht. Während die anderen Institute alle komplett abgebaut werden, in Braunschweig wird da demnächst auch irgendwie gar nichts mehr sein. Die werden personell immer weiter ausgedünnt. Sodass man sagen kann, dass hier die landwirtschaftlichen Forschungsinstitute des Staates zu reinen Gentechnikforschungsanstalten gemacht werden. Und das ist natürlich auch ganz beachtlich, weil dieses Julius-Kühn-Institut gehört zu dem Ministerium von Ilse Aigner, also einer, die ständig so daherkommt und so tut, als wäre sie gegen Gentechnik. Kompletter Unsinn. In ihrem Ministerium werden die Gelder und die Forschungsinstitute alle weitgehend nur noch auf Agrogentechnik umgebaut. Das ist die praktische Politik, die da stattfindet. Der Rest, das Wählerstimmfang, funktioniert ja da teilweise auch, aber da das ist ja immer schon so gewesen, dass Wählerstimmenfang mit häufig sehr einfach so geht. Als vierten Teil gibt es noch Lobbyverbände. Das sind Organisationen, die einfach nichts anderes machen als Öffentlichkeitsarbeit für die Agrogentechnik. So, und was ich jetzt machen will, ist aus jedem der vier Bereiche ein Beispiel vorstellen, wie die so arbeiten. Und da wird man sehen, dass in jedem alles andere wieder mit drin ist. Bevor ich das aber mache, das lässt sich noch steigern. Nämlich, es gibt einzelne Personen, die schaffen es, in einer Person in allen vier Bereichen gleichzeitig tätig zu sein. Also sie legen Versuche an, sitzen in den Geldvergabestellen, sind im Genehmigungsverfahren für ihren eigenen Versuch beteiligt und machen die Lobbyarbeit für ihren Versuch. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Professorin Inge Bröhr. Arbeitet am Institut für Agrobiotechnologie der Universität Rostock, also ist der Chefin. Und das scheint sie nicht besonders auszulasten, weswegen sie mit ihrer Freundin Kerstin Schmidt, die überhaupt gar keine passende Fachausbildung hat, die ist Mathematikerin, die vielleicht schon passend, weil es geht ja um viel Geld, aber mit der zusammen hat sie 1999 den Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie gegründet. Schöner Name, FINAP. Und der betrieb Lobbyarbeit dafür, einen Biopark aufzubauen. Der entstand dann auch in der Nähe von Rostock, das Agrobiotechnikum. Gleichzeitig gründete dieser gemeinnützige Verein FINAP mehrere Tochterfirmen. Und diese Tochterfirmen sind inzwischen diejenigen, die die meisten Genfreisetzungsversuche in Deutschland durchführen. Tochterfirmen eines gemeinnützigen Fördervereins für nachhaltige Agrobiotechnologie. Und in dieser Konstellation machen sie da jetzt eine Menge von Versuchen mit sehr, sehr unterschiedlichen Pflanzen. Das sind alles Freilandversuche und diese Pflanzen sind derart unterschiedlich, dass man kaum annehmen kann, dass irgendeine Person das alles tatsächlich fachlich beherrschen kann. Tatsächlich findet diese Forschung dort auch generell nicht statt. Aber weil das alles noch nicht ausreicht, um die Inge Bröhr zu beschäftigen, hat sie sich eine Reihe von Ämtern besorgt. Das ist jetzt hier so ein Auszug, kann man auch auf der Seite der Universität Rostock sich selber angucken. Da ist die Liste noch viel, viel länger. Das sind also noch einige wenige ausgewählte Ämter von Inge Bröhr. Und da sieht man dann einfach ganz gut, sie sitzt selber an dort, von dort, wo das Geld kommt, in der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring beim Julius-Kühn-Institut. Das hat mir dann was mit Kontrolle und Überwachung zu tun. Ist dann Vorsitzende des Vereins FINAPS und damit halt Gesellschaftervorsitzende der Tochterfirma Biovativ. Die führen die Versuche durch. Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter, einer der wichtigsten Lobbyverbände in diesem Land, ist sie mit dabei. Und bei dem Großkonzern KWS ist sie mit dabei. Und noch viele, viele andere Sachen. Auf EU-Ebene in den Kontrollbehörden ist sie mit dabei. Und hat selber 9 Patente, davon die meisten mit der Firma Bayer. Also in einer Person Versuchsdurchführung, Lobbyarbeit dafür, Geldvergabe und in den Genehmigungsstrukturen für ihre eigenen Versuche. Sicherlich sehr praktisch geregelt, hat man nur kurzen Dienstweg von Synapse A zu Synapse B. Das kann natürlich die ganzen Geschichten ein bisschen befördern. Gut, jetzt hinein in diese 4 Bereiche. Als erstes stelle ich vor eine Firma. Und da wäre es jetzt langweilig, einen großen Konzern vorzustellen, weil das ist ja nicht das Spezifische hier in Mitteleuropa. Spezifische sind die Kleinstfirmen. Und da gibt es eine Besonderheit, nämlich einen Verbund von Kleinstfirmen. Also einige der Kleinstfirmen haben es zusammengeschlossen wieder zu einem Verbund von Kleinstfirmen, helfen sich da gegenseitig, beantragen dann Mittel, legen Genfelder an und so weiter. Und dieser Zusammenschluss heißt BioOK. Und unter diesem faszinierenden Namen haben sich halt eben diese zusammengeschlossen, das kann man auf deren Internetseite sehen, da sind dann wirklich so verschiedenste Kleinstfirmen, Biotestlabor, Biomat, Biovativ, aus dem Raum Rostock zusammengekommen. Und das ist jetzt auch nicht besonders spannend. Spannender ist eher, wer sonst noch zu dieser rein Privatfirma gehört, die nach der eigenen Propaganda zu dem Weltmarktführer bei Freisetzungsversuchen werden soll. Wer da sonst noch so drin sitzt. Also erstmal interessant, wer finanziert diese Privatfirma? Nicht die Aufträge, sondern gleich direkt das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also an den Unis wird das weggenommen, da geht das hin.